Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist ein Vorrecht, dass wir jetzt auch zusammen in das Wort Gottes schauen möchten. Und bitte lasst uns gemeinsam aufschlagen den Hebräerbrief, Kapitel 12. Und wir betrachten heute die Verse 12 bis 17. Das ist die Seite 1367. In unserer Gemeindebibel. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 17. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei, wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für die Freiheit, die wir in deinem Wort haben dürfen, dass wir dein Wort lesen dürfen und darin die teuren und kostbaren Lehren, die du uns gegeben hast, Herr, ausschöpfen dürfen. Das möchten wir auch heute tun, aber nicht ohne deine Hilfe. Herr, wir bitten um Gnade für das Reden und wir bitten um Gnade für das Hören zu deiner Ehre. Amen. Das Thema, das ich heute über diesen Text genannt habe, ist ein bisschen allgemein gehalten. Es heißt, das Leben gemäß dem Evangelium von Christus. Das Leben gemäß dem Evangelium von Christus. Der Schreiber spricht hier immer wieder im ganzen Brief. Wir haben schon fast das meiste geschafft. Wir sind schon ziemlich am Ende des Hebräerbriefes herangetreten. Er beschreibt hier die Wirkung des Evangeliums. Eigentlich kann man Hebräer auch als das fünfte Evangelium betrachten, weil es ist das Evangelium von Christus. Es ist das Evangelium, welches uns motiviert. Es ist das Evangelium, welches uns Kraft verleiht für den Alltag. Es ist das Evangelium, welches uns treibt. Und der ganze Hebräerbrief ist mit dieser guten Botschaft über Jesus Christus gefüllt. Er ist die Hauptperson des Evangeliums. Er ist der Inhalt des Evangeliums. Und so hat der Schreiber schon sehr viel über Christus gesprochen und er möchte eigentlich auch gar nicht aufhören, über Christus zu sprechen, und er macht es auch weiterhin, auch in diesem praktischen Bereich, wo wir uns jetzt befinden. Er hat schon in den vorangegangenen Kapiteln und Versen gesagt, dass Christus vor Todesfurcht und Knechtschaft befreit. Er hat schon deutlich gemacht, dass Christus uns in die wahre Ruhe führt. Dass Christus uns den Zugang zur Gottes Gnade öffnet im Vergleich zum Alten Testament, als immer wieder dieser Vorhang ein Zeugnis dafür dagewesen ist, dass der Zugang zu Gott versperrt ist. Christus öffnet uns diesen Zugang. Christus führt uns zur geistlichen Reife, damit wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Christus schenkt uns die wahre Hoffnung, die unser Anker ist für das Leben. Christus reinigt unser Gewissen, weil wir allein durch ihn wahrlich rein geworden sind. Und Christus befreit uns vollkommen von der Schuld der Sünde. Das sind einzelne herausgenommene Aussagen, die aus dem Hebräerbrief immer wieder von Anfang bis zum Ende hervorgegangen sind. Vielleicht sind diese Botschaften für dich nicht neu. Du kennst sie. Aber es ist die eine Sache, diese Botschaften zu kennen, und eine andere und notwendige Sache ist es, sich diesem Christus auch wirklich praktisch anvertraut zu haben. Er schreibt uns hier über Christus, damit wir mit völliger Überzeugung über Christus überwältigt sind von ihm, von dem, wer er ist und was er getan hat, damit wir uns als Folge dessen ihm ganz anvertrauen. Es reicht nicht einfach aus, etwas zu kennen oder eine Erkenntnis zu haben, wie man leben muss. Du musst anfangen, so zu leben, wie du von Christus erkannt worden bist. Und das einzige Mittel, welches uns mit Christus verbindet, das ist der Glaube. Und so lesen wir oder sehen wir auch diese chronologische Reihenfolge, die angefangen über die Person und die Position Christi, wer Christus ist, was er getan hat. Dann kommt er in Kapitel 11. Wie können wir uns jetzt mit diesem Christus verbinden? Allein durch den Glauben. Und nun kommt er zu der praktischen Anweisung in Kapitel 12, Kapitel 13. Wie können wir wirklich auch sicherstellen, dass wir nicht nur Christus kennen, dass wir nicht einfach nur mit ihm durch den Glauben verbunden sind, sondern dass unser Leben auch wirklich immer wieder davon Zeugnis gibt, dass wir Christus angehören. Das Leben gemäß dem Evangelium von Christus. Und wir werden heute drei praktische Dinge betrachten, die der Schreiber hier im Text erwähnt und uns dazu auffordert. Erstens, also wie können wir ein Leben gemäß dem Evangelium leben? Erstens, werde munter. Zweitens, trachte nach dem Frieden und nach der Heiligung. Und drittens, achte auf deine Brüder in Christus. Wenn wir das nochmal kurz in den Versen nachlesen, in Vers 12 lesen wir, richtet wieder auf. Im Vers 14, jagt. Und im Vers 15, achtet. Also drei Verben, die uns zur praktischen Auswirkung des Evangeliums auffordern, wenn dieses Evangelium in uns wirklich real stattgefunden hat. Und das Bekenntnis dazu. Der Schreiber, er fängt hier im Vers 12 mit dem Wort darum an. Und das Wort darum, es bezieht sich auf das, was vorhergesagt worden ist von ihm, nämlich das Evangelium von Christus, die Verbundenheit mit ihm durch den Glauben. Und weil Gott uns dazu erzieht, dass wir mit Christus bleiben, dass wir mit ihm verbunden bleiben, dass wir weiterhin an ihn glauben und ihm vertrauen. Darum, werde munter, trachte nach dem Frieden und nach der Heiligung und achte auf deine Brüder. Und beachte, es sind nicht einfach nur drei praktische Schritte, wie können wir ein Leben gemäß dem Evangelium führen, sondern diese drei Schritte, die müssen auch in exakt dieser Reihenfolge erfüllt werden. Man kann es nicht vertauschen. Man kann nicht nach dem Frieden jagen und nach der Heiligung, wenn du träge bist, wenn du schlaff geworden bist. Und du kannst nicht auf deine Brüder in Christus achten, wenn du nicht zuerst auf dich geachtet hast und in dem Frieden und in der Heiligung gewachsen bist. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Werde munter. Im Vers 12 lesen wir, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Der Schreiber verwendet hier ein Zitat aus Jesaja Kapitel 35. Und wenn wir in Jesaja nachlesen, so werden wir merken, dass Jesaja dort sein Volk ermutigt. Ermutigt aufzustehen, munter zu werden. Er ist daran geneigt, sie aufzuwecken von ihrem schlaflichen Zustand. Und der Grund, wieso sie munter werden sollen, warum sie aufwachen sollen, ist, weil Gott die Errettung bewirken wird. Das Leben, welches nicht immer schön ist zu leben, es kommen Schwierigkeiten, es kommen Hindernisse, es kommt Krankheit, es kommen Probleme. Sie machen träge, sie machen schlaff. Und heute ist es nicht anders wie damals. Und der Schreiber, oder der Jesaja, er ruft schon damals das Volk Israel auf, sich munter zu werden, weil Gott die Errettung bewirken wird. Er ist da, um zu retten. Er ist da, um zu helfen. Er ist da, um zu ermutigen. Er ist ein barmherziger Gott und er wird sein Volk nicht verstoßen. Die schlafgewordenen Hände und die wankenden Knien sind ein Anzeichen der Verzweiflung. Es ist die Unfähigkeit, weiter voranzuschreiten. Keine Motivation mehr vor Augen habend, um weiterzugehen. Und so wie Jesaja damals das Volk Gottes ermutigte, sich aufzurichten, indem er auf die Treue Gottes zeigte, ermutigt der Schreiber hier und damit der Heilige Geist dich heute, sich aufzurichten, indem der Schreiber und der Heilige Geist darauf verweisen, was Christus getan hat. Eben diesen Bezug musst du bedenken. Das, was er vorher die ganze Zeit gesagt hat über Christus. Er hat nichts anderes als von Christus gesprochen. Dass er viel höher ist als die Engel. Er ist der Sohn Gottes. Er ist von seiner Position her Gott selbst, der auf dem Thron Gottes sitzt. Und genauso auch von seiner Person ist er das sündlose Lamm, unser Hohepriester, welches die Sünden der Welt auf sich getragen hat, damit du gerettet werden kannst. Diese Botschaft des Evangeliums, sie erschallt heute an dich mit dem Ziel, damit du endlich dich aufrichtest und als Christ weiter nach vorne schreitest. Christus, er hat den Tod und den Teufel besiegt. Er hat die Erbsünde in dir zerstört, in der du als Kind geboren oder in die du hineingeboren wurdest als Kind. Christus hat dir eine neue Natur gegeben. Christus, er hat dir jede Unsicherheit genommen, wenn du an ihn glaubst, dass du einmal verloren gehen kannst. Jede Unsicherheit ist weg, wenn du an Christus glaubst. Und so hat Christus dich an der Natur Gottes teilnehmen lassen. So wie Petrus es sagt, dass wir dazu bestimmt sind, Teilhaber der göttlichen Natur zu werden. Und diesen Teil darfst du schon jetzt besitzen und das darfst du auch in der ganzen Zeit hier auf dieser Erde und bis hin zur Ewigkeit und dann auch die Ewigkeit besitzen. Das Evangelium offenbart Christus in Fülle, sodass wir dadurch ermutigt werden, das Evangelium verleiht uns Kraft, es belebt uns, es begeistert uns und wir sollten uns in dem sicher sein, dass wenn wir Christus angehören, dann dürfen wir nach vorne gehen. So dürfen wir die Probleme überwinden in der Hoffnung auf Christus. Du hast jede Grundlage im Evangelium dazu, dich aufzurichten. Und deswegen richte wieder die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie auf, sagt der Schreiber. das Volk Israel noch nicht das Evangelium in Vollkommenheit geoffenbart bekommen, so hast du heute überhaupt keinen Grund mehr, weiter deine Trägheit an den Tag zu legen. Im Vers 14 sagt er als Folge, wenn du dich aufgerichtet hast, so bleibst du natürlich nicht einfach stehen, sondern du jagst dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung. Diese praktische Anweisung ist sehr interessant. Im Verlauf des ganzen Briefes hat der Schreiber uns immer wieder deutlich gemacht, dass wir weder den Frieden noch die Heiligung von uns selbst aus produzieren können. Wir können es gar nicht produzieren, geschweige denn erreichen. Wir können es lediglich von Christus empfangen. Christus kam auf die Erde, um Frieden zu bringen. Frieden mit Gott und uns vor Gott heilig und unverklagbar hinzustellen. Und indem wir durch Christus, durch das Evangelium an Christus glauben, werden wir Teilhaber seines Friedens und seiner Heiligkeit. Und trotzdem ruft uns der Schreiber hier dazu auf, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen. Zu welchem Frieden und zu welcher Heiligung ruft er uns hier auf? Nun, wenn er hier uns dazu aufruft, so heißt es nicht, dass du in dir selbst Frieden und Heiligung schaffen kannst. Bei dieser Aufforderung geht es darum, dass du den Frieden, den du von Gott geschenkt bekommen hast durch Christus, dass du die Heiligung, in die dich Christus von der Stellung hingestellt hat. Du bist vor Gott der Stellung nach ein vollkommener Mensch, wenn du an Christus glaubst. Auch wenn du heute noch sündigst. Auch wenn du gerade jetzt vielleicht mit einem Bruder oder einer Schwester im Streit dich befindest. Nach deiner Stellung bist du ein vollkommener Mensch in Christus. Er hat dir den Frieden mit Gott gebracht und er hat dich vollkommen gemacht. Du wirst hier nicht dazu aufgefordert, gesetzlich zu sein oder einem gewissen Moralismus nachzueifern, wo du wiederum zum Gesetz zurückkehrst und wieder versuchst, durch Handlungen, durch Dinge, durch deine Worte, durch deine Taten vor Gott gerecht zu erscheinen. Nein, mit dieser Aufforderung meint der Schreiber, dass du den objektiven Frieden, der schon dir gehört, und die objektive Heiligung, in die du schon von Christus gestellt bist, dass du diese zwei Eigenschaften in deinem Leben immer mehr und immer mehr praktizierst. Ein bekannter Ausleger, Peter O'Brien, er hat gesagt, wie können wir das erreichen, was uns schon von Gott geschenkt worden ist? Der Friede und die Heiligung müssen praktisch konkret in unserem Leben als Christen zum Ausdruck gebracht werden. Du wirst nicht noch heiliger, als du es jetzt bist. Du bist schon vollkommen. Aber du musst diese Heiligung, die Christus dir geschenkt hat, in deinem Leben immer mehr und immer mehr zum Ausdruck bringen. Es müssen deine Person, deinen Charakter, dein Leben immer mehr durchtränken. Ihr könnt euch erinnern, wie Christus in dem Hebräerbrief als der Priester nach der Ordnung Melchisedeks genannt wird. Und Melchisedek, ihn zeichneten zwei Dinge aus. Sein Name bedeutete König der Gerechtigkeit und er war der König von Salem, was übersetzt heißt, die Stadt des Friedens. Von Gott, von der Perspektive Gottes aus, kann Gott ohne das Evangelium nicht ein Gott der Gerechtigkeit und ein Gott des Friedens zugleich sein in Bezug auf uns Menschen. Wenn er ein Gott der Gerechtigkeit ist, dann müsste er unter uns Unfrieden stiften, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Er hätte unter uns Verderben anrichten müssen und die ewige Verdammnis, wenn er gerecht denn bliebe, ohne das Evangelium, ohne Christus. Auf der anderen Seite, wenn Gott ein Gott des Friedens wäre, das heißt, wenn er unter uns Frieden schaffen würde in Bezug auf ihn selbst, wenn er uns mit sich selbst versöhnt hätte ohne Christus, so wäre er nicht länger gerecht. Das Evangelium antwortet uns auf dieses scheinbare Dilemma und die Antwort ist allein Christus. Und Melchisedek, der König von Salem, der König der Gerechtigkeit, der zu der Zeit Abrahams gelebt hat, er wird als Bild dafür verwendet und gebraucht, was Christus getan hat. Er blieb gerecht, indem er die Sünde in Christus bestrafte und er hat Frieden geschaffen durch Christus. In Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 14 bis 15 lesen wir. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Paulus sagt hier, der Friede Gottes wird darin zum Ausdruck gebracht, ja, Gott hat uns Frieden geschenkt, aber wie können wir jetzt Frieden, dem Frieden praktisch nachjagen? Er antwortet darauf selbst, wenn wir in Kolosser bleiben, in Vers 16 und 17, Kapitel 3. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das Wort Gottes im Herzen wohnen zu lassen, sich über die teuren Lehren des Evangeliums zu unterhalten, einander zu ermahnen, wenn es sein muss, im Wort Gottes, zu lehren, zu motivieren und gemeinsam Gott mit Liedern zu loben, heißt, diesen Frieden, den Gott dir gebracht hat, praktisch auszuleben. Kurz gesagt, alles reden und alles tun, Gott gegenüber mit dankbarem Herzen im Namen des Christus zu tun. Das ist der Friede Gottes, der praktisch zum Ausdruck gebracht werden muss. Christus brachte aber auch Heiligung. Er machte uns vollkommen. Das haben wir im Hebräer 10 auch schon gelesen. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden sollen. Und trotzdem sagt er hier, jagt der Heiligung nach, ohne die Gott niemand sehen wird. Dieses Wort der Heiligung nachzujagen, es deutet auf einen Prozess hin. Es ist ein Prozess, welches fortwährend im Leben eines Gläubigen andauert. Wir werden nicht Heilige nach unserer Stellung, aber die Heiligung, die Christus uns geschenkt hat, wird in unserem Leben immer mehr und immer mehr sichtbar. Durch unsere Handlungsweisen, durch unsere Worte, durch unsere Entscheidungen, die wir zu treffen haben im Alltag. Die Heiligung, die wir von Christus geschenkt haben, wird in unserem Leben praktisch immer wieder sichtbarer, immer mehr sichtbarer. Wie sieht es in deinem Leben aus mit diesen zwei Merkmalen? Wird der Friede Gottes in deinem Leben sichtbar? Bist du jemand, der Frieden stiftet, oder bist du vielleicht jemand, der zum Unfrieden beiträgt? Hältst du zum Beispiel deinen Nächsten an, wenn er mit dir über jemand anderes herziehen möchte? Bist du jemand, der Fehler sucht, um es deinem Nächsten vor die Nase zu halten? Oder deckst du die Fehler eines anderen mit Liebe zu und bewahrst den Frieden? Es gibt ohne Wenn und Aber Dinge, die angesprochen werden müssen. Aber wägst du das ab? Wäre es nicht manchmal besser, hier vielleicht still zu sein und wenn auch Unrecht gegen dich geschehen ist, das zu ertragen und mit Liebe zu reagieren, um Frieden zu bewahren? Liebst du es zu streiten oder kannst du auch mal nachgeben, um des Friedens willen? Paulus, er schrieb einmal an die Korinther, die sehr heftig Unfrieden gestiftet haben unter sich. Sie hatten Rechtsstreitigkeiten gehabt und es hat sich alles so hochgeschaukelt, dass sie sogar vor einen ungläubigen Richter gezogen sind. Paulus schrieb, dass das einfach beschämend ist für Christen, die unter sich Rechtsstreitigkeiten haben und dann vor einem Menschen ins Gericht ziehen, damit er über sie urteilt, obwohl er Gott gar nicht kennt. Das ist beschämend. Lieber sich übervorteilen lassen, lieber das Unrecht ertragen, aber dafür Christus ehren. Hat nicht Christus sich genauso übervorteilen lassen? Hat nicht Christus genauso Unrecht erfahren, um Frieden zu bringen? Vielleicht denkst du, ja, ich bin ein friedlicher Mensch eigentlich. Ruhig, schüchtern, ich streite eigentlich nicht. Ich bin nicht rechthaberisch. Ich lasse oft Unrecht an mir geschehen. Ich bin ein Friedensstifter. Um Frieden zu stiften, bedeutet nicht einfach nur nicht zu streiten. Frieden zu stiften heißt, die Beziehung zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, die geistliche Beziehung zu fördern. Ein Friedensstifter ist ein Evangelist, weil er mit dem Frieden, den er ausstrahlt, den Menschen zu Gott führt. Jesus hat schon gesagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Ein Friedensstifter, er zeigt aus erster Hand, was Gott mit ihm gemacht hat oder was Gott für die Welt gemacht hat, für die verdorbene Welt, für Menschen, für Sünder, die nicht an ihn glauben. Gott hat Frieden gestiftet, er hat Sünder mit sich selbst versöhnt. Und ein Mensch, der danach bestrebt ist, Frieden zu stiften, von ihm kann man wirklich sagen, er ist ein Kind Gottes. Weil er das reflektiert, was Gott mit ihm gemacht hat. Und beachtet, der Schreiber sagt hier Frieden mit jedermann. In erster Linie in diesem Kontext geht es um den Frieden untereinander, unter den Geschwistern in Christus. Frieden mit jedermann. Und dieser Friede mit jedermann in der Gemeinde ist so wichtig, dass Jesus sogar einmal gesagt hat, wenn du ein Opfer darbringen möchtest, wenn du beten möchtest zu Gott, wenn du von Gott eine Not erflehen möchtest, wenn du eine Bitte an ihn hast, und es fällt dir in diesem Moment ein, du hast gestritten mit einem Bruder oder mit einer Schwester, dann hör auf zu beten. Dann hör auf, zu Gott etwas zu fragen oder um eine Not zu flehen. Der Friede mit dem Bruder ist so wichtig, dass wenn du diesen Frieden mit ihm nicht hast, dass du in Unfrieden mit Gott lebst. Wie steht es bei dir mit der Heiligung? Sorgst du dich darum, dass Christus in deiner Person mehr und mehr Gestalt gewinnt? Kann dir deine Frau oder kann dir dein Mann bezeugen, dass du in einem bestimmten Charakterzug Christus ähnlicher geworden bist? Wo sie oder er auf dich schauen und sie haben gemerkt, du streitest weniger. Oder hier hast du nachgegeben. Und es ermutigt wiederum deinen Ehepartner, auch in Christus weiterhin zu wachsen. Bist du als geistlicher Leiter deiner Familie jemand, der Probleme oder Schwierigkeiten damit überwindet, indem du mit deiner Frau oder mit deinen Kindern über das Evangelium und die darin geoffenbarte Hoffnung in Christus sprichst? Bist du jemand, der deine Kinder motiviert, wenn sie mal krank geworden sind, dass in Christus Hoffnung ist, auch für dieses Problem? Bist du jemand, der, wenn das Kind gesündigt hat, vielleicht in der Gesellschaft, dass du deine Kinder bestrafst vor allem, damit sie bloß merken, dass du ein strenger Vater oder eine strenge Mutter bist, aber du mit deinem Kind nicht über das Evangelium sprichst? Und ihm sagst, dass er Rettung notwendig hat, dass er ohne Christus wieder sündigen wird. Wenn deine Kinder oder dein Ehemann dich beschweigen würden, oder deine Ehefrau, wie würden die dich beschreiben? Wenn Christus dich in eine Stellung der Gerechtigkeit und Vollkommenheit gestellt hat, so wird sein Ebenbild an dir und an deinem Leben immer mehr sichtbarer werden. Das wird es. Aber Gott, er führt dich durch Schwierigkeiten, durch vielleicht ein Leben, welches du dir nicht erwünscht hast. Und er züchtigt dich und er zieht dich, so wie wir das letzte Mal betrachtet haben. Er schlägt jeden Sohn, den er lieb hat, und jede Tochter, die er lieb hat. Um dich in dieser Stellung, damit du Frieden stiftest und in der Heiligung wächst, zu bewahren. Und er wird dafür Sorge tragen. Als drittes betrachten wir in Vers 15 die Antwort, wie, auf die Frage, wie kann man ein Leben gemäß dem Evangelium führen, mit der Antwort, achte auf deine Brüder in Christus. In Vers 15 lesen wir, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Achte auf deine Brüder in Christus. Natürlich auch auf die Schwestern. Wenn du munter geworden bist als Christ, wenn das Evangelium dich so sehr bedrängt und begeistert, dass du munter wirst, dass du Hoffnung und Freude schöpfen kannst, wenn du anfängst, ein friedlicher Mensch zu sein, mit jedermann Frieden zu suchen, wenn du ein Mensch bist, der nach Heiligung strebt und die Heiligung, die Stellung, die Christus dir geschenkt hat, immer mehr in deinem Leben zum Ausdruck zu bringen, so kannst du ein Mensch sein, der nun auch auf deine Brüder und auf deine Schwestern im Herrn achten kannst. Das Wort achten bedeutet, sich sorgen oder aufsehen, Fürsorge tragen. Und dabei ist die Motivation oder der Wunsch, aufrichtig und liebend einer schwachen oder einer strauchelnden Person zu helfen. Das Wort Gottes ruft uns hier nicht auf, einander zu beobachten, auf der Lauer zu liegen, um jederzeit bereit zu sein, eine Zurechtweisung abzugeben. Das Ziel ist nicht, Fehler zu finden und zu tadeln. Das Ziel ist, eine geistliche Stärkung zu geben in Christus. Nachdem du nun auf dich selbst geachtet hast, kannst du auch, und du bist dazu aufgefordert, es ist ein Befehl hier, auf deine Brüder achten, auf deine Schwestern achten, auf die Geschwister in Christus. Achte darauf. Wir als Christen leben allzu oft jeder für sich selbst oder jeder für seine eigene Familie. So wie es in der Welt eigentlich üblich ist. Und dabei kommen bei dir immer wieder zwei Auswirkungen zum Vorschein. Entweder du achtest überhaupt nicht auf deine Brüder und auf deine Schwestern. Sie sind dir gleichgültig. Du kommst zur Gemeinschaft und gehst wieder und es ist so, als ob du nie da gewesen wärst. Oder du achtest auf deine Geschwister im Sinne von beobachtest sie. Mit Begier, äußerliche Fehler an ihnen zu finden, damit du deinen geistlichen Stand, so denkst du, mit ihrem geistlichen Stand vergleichst und dich höher achtest, als sie es sind und es ihnen dann später vorzuenthalten. Du warst hier gesündigt, du warst hier wieder nicht recht und du hast hier wieder was Falsches gemacht. Was für unerzogene Kinder die doch haben, oder? Heute konnten sie wieder nicht ruhig im Gottesdienst sitzen. War sie heute wieder geschminkt? Wie ein Pfau im Zoo, der seine Flügelpracht, der seine Federnpracht ausbreitet. Haben die sich wieder so eng angezogen? Die hat offene Haare. Er hat wieder nicht gegrüßt, der ist unfreundlich, sie nervt und so weiter. Das kann man auch als Achten beschreiben, im Sinne von Beobachten. Aber dieses Beobachten unter Christen hat nichts verloren in einer Gemeinschaft. Weil dieses Beobachten darauf abzielt, den eigenen Bruder oder die eigene Schwester in Christus fertig zu machen, sie zu demütigen, sie bloßzustellen. Nicht darüber spricht der Schreiber. Gott möchte, dass du auf deine Brüder in Christus achtest, um sie zu erbauen, um sie zu stärken, um ihnen zu helfen. Und wenn deine Motivation nicht diese ist, dann muss man dir helfen. Dann bist du ein schwacher Christ. Dann muss man dir hier Hilfestellung leisten. Es gibt Christen, die um das Aussehen eines Bruders oder einer Schwester genau wissen. Aber weißt du auch um den geistlichen Zustand eines Bruders oder einer Schwester? Oder machst du den Fehler und beurteilst den geistlichen Zustand anhand der äußeren Erscheinung? Sorgst du dich um den geistlichen Zustand der Kinder Gottes in deiner Umgebung? Fragst du nicht einfach, wie es ihm geht? Vielleicht ein kurzes Telefonatgespräch? Vielleicht eine E-Mail? Nachdem du hier vielleicht etwas mitbekommen hast, dass einer leidet, dass einer vielleicht eine Arbeitsstelle nicht findet, dass jemand vielleicht verbittert ist. In der Woche, die dann kommt, sorgst du dich darum? Schreibst du vielleicht eine kurze Mitteilung und sagst, ich bete für dich. Oder triffst du dich vielleicht sogar mit ihm, dieser Person, und ihr betet zusammen, lest vielleicht einen Text aus der Schrift, um Hoffnung zu schöpfen. Wenn du auf deine Geschwister achten willst, dann achte auf das Folgende. Der Schreiber gibt uns hier drei Hilfestellungen, worauf wir zu achten haben, wenn es um unsere Geschwister geht. wenn nicht auf die äußere Erscheinung, dann auf etwas anderes. Und der Schreiber sagt es uns hier. In Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Achtet darauf, dass deine Geschwister die Gnade Gottes immer mehr verstehen. Gott offenbart uns hier sehr genau, was er von uns möchte. Welcher Natur unsere Sorge für die Mitgeschwister sein soll. Dass niemand die Gnade Gottes versäume. Gott will, dass du darauf achtest, dass deine Geschwister das Evangelium kennen. Dass sie darin sich festigen können, dass sie darin wachsen, dass sie mehr und mehr davon überzeugt werden, dass die Errettung allein in der Gnade Gottes liegt und allein der Gnade Gottes zuzuschreiben ist. Und das merkst du genau in solchen Gesprächen, wenn ein Mensch vielleicht verbittert ist, weil er sündigt und er denkt, Gott achtet nicht mehr auf ihn, Gott hat ihn verstoßen. Hier kannst du ihn korrigieren, hier kannst du auf ihn achten und ihm sagen, Herr, hör mal zu, wenn du an Christus glaubst, so kannst du dir deines Heils gewiss sein. Natürlich musst du Buße tun, aber du kannst ihm hier eine Hoffnung geben, dass er das Evangelium mehr versteht und daran Hoffnung schöpfen kann, auch in dieser schwierigen Lage, wo er jetzt im Moment mit einer Sünde vielleicht lebt. Verstehst du, wenn du oder was du anrichtest, wenn du nur auf Äußerlichkeiten deiner Geschwister achtest und dies vielleicht zum Maßstab der Heiligung, der Heiligkeit machst? Du erbaust nicht damit das Evangelium, sondern zerstörst es. Du erbaust dagegen die Gesetzesgerechtigkeit, die doch in Christus schon erfüllt ist. Wenn du deine Geschwister erbauen möchtest, rede mit ihnen über das Evangelium. Sprich darüber, was Christus getan hat. Werde ermutigt selbst und ermutige andere durch die unbeschreiblich wunderbare und herrliche Gnade Gottes, die uns erzieht, jeden Einzelnen. Weiter sagt er im Vers 15, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Achte darauf, sagt er, dass keine bittere Wurzel entsteht und Unheil anrichtet. Die 10 Kundschafter, die das Volk Israel vertraten zu ihrer Zeit vor der Eroberung Kanaans, hatten ein Gerücht unter dem Volk verbreitet, nachdem sie aus dem Land Kanaan zurückgekehrt waren, welches das Volk in Angst und Schrecken versetzte und das Volk einfach vergiftet wurde durch dieses Gerücht. Die Folge war, dass das ganze Volk Mose steinigen wollte. Gott und seine Offenbarung wollte niemand mehr glauben. Und Gott hat dieses Volk dafür sehr hart bestraft. Zu 40-jähriger Wanderung in der Wüste hat er sie verurteilt und zum Tod und für viele von ihnen, das lesen wir ganz klar im Neuen Testament, hat er verurteilt zu ewigen Verdammnis. Du siehst, wie bitter die Wurzel sein kann. Sie bringt Unglaube mit sich und letztendlich den Tod und die Verdammnis. Wenn Gott seinen Maßstab, welches uns im Evangelium offenbart wurde, gegeben hat, dann lasst uns diesem Maßstab auch folgen. Wenn jemand sein eigenes Maßstab an den Tag legen möchte, davon den Stand der Heiligung und sogar die Errettung abhängig machen möchte, dann sollte man darauf achten, dass dies unterbunden wird. Und auch das ist ein Achten, welches sich in einem Gespräch vielleicht zu erkennen gibt, wo du merkst, dass du hier noch im Evangelium eine Hilfestellung leisten möchtest oder musst, damit nicht auch andere Menschen plötzlich gesetzesgerecht sein möchten. Paulus, er machte keine Kompromisse, wenn es um das Evangelium ging. Und selbst wenn ein Petrus gegen das geoffenbarte Evangelium aufstand, achtete Paulus auf Petrus und sorgte dafür, dass das Evangelium nicht beschmutzt wird von einer Seite Und von anderer Seite, er sorgte sich um Petrus. Petrus brauchte gerade in diesem Moment diese öffentliche Zurechtweisung, um Buße zu tun, damit er wieder dem Evangelium, so wie es geoffenbart worden ist, folgen kann. In Vers 16 lesen wir, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Achte darauf, dass deine Geschwister Gott gegenüber treu sind. Im Kontext gesehen wird hier Unzucht und Gottlosigkeit in Bezug auf Gott verwendet. Und Esau wird hier als Beispiel, als ein negatives Beispiel gebraucht, weil er war Gott gegenüber unzüchtig und somit gottlos. Er achtete in dem Moment Gott für gering, für das, was er hatte, den Segen, der ihm gehörte, achtete er für gering und verkaufte sein Erstgeburtsrecht. Nur um für eine kurze Zeit ein Sättigungsgefühl zu haben und sich daran zu erfreuen. Aber später bekam er doch wieder Hunger. Aber sein Erstgeburtsrecht, den Segen, den er von seinem Vater und auch von Gott bekommen würde, war verloren. Er war untreu Gott gegenüber, unzüchtig. So wie Gott immer wieder in den Propheten vergleicht, diese geistliche Unzucht. Er sagt, ihr treibt Unzucht. An jedem Baum treibt ihr Unzucht. Ihr seid gottlos. Sie sind Gott gegenüber nicht treu gewesen. Und so dürfen wir auch in diesem Bezug auf unsere Brüder und auf unsere Schwestern achten. Wenn ihnen etwas wichtig wird, wenn du zum Beispiel mit einer Person dich unterhältst und sie sagt, ich möchte nichts mehr als heiraten. Wenn ich heirate, dann bin ich glücklich. So müssen bei dir die Leuchter angehen. Dieser Mensch steht in der Gefahr, unzüchtig zu werden, geistliche Unzüchtigkeit zu haben, indem er das, was er hier auf dieser Erde erreichen kann, mit Gott vertauscht hat. Und hier kannst du ihn zurechtweisen oder sie, dass sie oder er Gott gegenüber treu bleiben. Nicht gottlos handeln. Nicht meinen, dass wenn sie ein Kind haben oder einen Mann oder ein schönes Haus oder ein schönes Auto, eine gute Arbeitsstelle, dass sie dann erst alles haben und glücklich werden können. Das können sie niemals. Sie können dann in dem Fall unzüchtig werden und sich als Gottlose offenbaren, wenn sie dabei bleiben. Einmal nahm eine Frau ihre wertvollen Juwelen aus einem Banksafe, um sie auf einer Hochzeit zu tragen. Und als sie von der Hochzeit nach Hause kam, war die Bank schon zu. Und sie legte diese Juwelen in einen alten Rasierkoffer und nach einiger Zeit vergaß sie, dass sie das dahin gemacht hat. Und eines Tages gab sie den Reisekoffer einem Freund, der Gegenstände für einen Garagenverkauf sammelte. Und dieser Koffer wurde für 10 Cent an irgendeinen Menschen verkauft und die Frau hat es erst später gemerkt. Das, was folgte, war eine sehr große Traurigkeit. Sie hat so einen kostbaren Schatz verloren und sie wusste nicht an wen und sie machte sich auch keine Hoffnung, dass sie es jemals wieder bekommen würde. Im gewissen Sinne ist ihr Schmerz ähnlich wie der Schmerz Esaus. Er musste genauso lernen, wie es ist, plötzlich zu erkennen, dass etwas von großem Wert verloren gegangen ist. Und wir lesen hier, er bekam diesen Segen nicht, obwohl er ihn unter Tränen suchte. Ihm tat es leid. Er machte keine wirkliche Buße. Das Wort Gottes offenbart uns Esau als einen Gottlosen und einen Abtrünnigen. als einen Menschen, der Gott niemals angehört hat. Ihm tat es nur leid, dass er den Segen verloren hat. Vertausche niemals das, was du in Christus hast, mit etwas, was du hier auf dieser Erde bekommen kannst für eine kurze Zeit. Lass uns niemals Kompromisse eingehen in Bezug auf das Evangelium. Lass dich durch die Kraft Gottes vom Evangelium motiviert munter machen. Trage Sorge dafür, dass der Friede Gottes und die Heiligkeit Gottes in deinem Leben, in deinen Handlungen, in deinen Entscheidungen immer mehr reflektiert wird und zum Vorschein kommt. Und achte auf deine Geschwister, dass auch sie von der Gnade Gottes überzeugt im Evangelium wachsen können, an die Verheißungen Gottes glauben und auf diese Weise Gott gegenüber treu leben und weiterhin bleiben. Das Evangelium und der darin geoffenbarte Erlöser, Jesus Christus, ist das Wertvollste, was wir besitzen dürfen. Wer Christus hat, hat alles, was er braucht. Amen. Ich möchte eine kurze Zeit der Stille haben, dann möchte ich mit dem Gebet abschließen.